Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Willkommen
mit Max Oppel
zum Casual Friday. Wir reden in lockerer Runde über Knallerthemen diese Woche. Meine Mitstreiter sind Modewissenschaftlerin und Bloggerin Diana Weiß und Filmkritiker und Kompressorkollege Matthias Dell. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo.
In der kommenden Stunde geht es um Modeauftritte der Stars beim Filmfestival in Cannes. Im Film und außerhalb. Große Labels produzieren inzwischen selbst Filme, um ihr Image zu bewerben. Ist natürlich eine interessante Strategie, aber nicht die einzige neue in diesem Bereich.
Ja, das stimmt. Also es gibt sozusagen keinen Bereich des Lebens, der nicht von der Mode durchdrungen wäre. Die Mode kann nämlich beides, Anlehnung sowie Ablehnung, kommunizieren.
Wunderbar. Da sind wir sehr gespannt drauf. Außerdem reden wir gleich über die Klimakleber und wie sie medial auftreten. Da gibt es inzwischen kleine Stars unter denen, zum Beispiel Anja Windel, die wegen ihrer Löwenmähne auch Klima-Shakira genannt wird. Das ist natürlich herrlich boulevardesk. Die Frage ist natürlich, ob diese Personality-Show eigentlich dem Anliegen dann hilft.
Also was zumindest das Anliegen, was hilft, ist die mediale Präsenz. Was mir gerade aufgefallen ist, als ich ins Funkhaus gekommen bin und vor dem U-Bahnhof so eine Ansammlung von Menschen war und ich dachte schon, da klebt jemand, aber im Endeffekt war es nur ein sehr rührender und gut singender Straßenmusiker.
Also wir haben es sozusagen in our minds, das ist schon mal ganz klar. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, eure Ideen zu den Themen. An alle, die uns zuhören, herzlich willkommen zum Kompressor. Ja, für die Klimaaktivistengruppe Letzte Generation ist es in der letzten Zeit ein bisschen dumm gelaufen. Jedenfalls scheint die Justiz immer weniger bereit zu sein, Straßenblockaden und Attacken auf Gebäude hinzunehmen. Haftstrafen werden öfter verhängt, Razzien durchgeführt. Die Polizei fasst die Klimakleber mitunter hart an. Die Autofahrer sind sowieso stinksauer. Nun würden die Aktionen natürlich viel weniger Aufmerksamkeit erregen, wenn sie nicht so fett in den Medien präsent wären. Ständig sehen wir Bilder von festgeklebten Händen, Aktivisten im Fernsehen. Klar, das nutzt der Sache. Allerdings kann man sich schon fragen, bis zu welchem Grad denn jeder einzelne Klimakleber oder Kleberin ist dann bekannter oder einzelne sind bekannter als andere. Und darüber wollen wir jetzt diskutieren hier im Kompressor am Casual Friday. Meine Gäste im Studio, Modeexpertin Diana Weiß und Filmkritiker Matthias Dell. Diana und Matthias, wir haben vorhin schon kurz über die Gesichter der letzten Generation gesprochen und uns ist Anja Windel aufgefallen, in den Boulevardmedien Klima-Shakira genannt. Sie sieht der Sängerin tatsächlich ähnlich, vor allem wegen ihrer blonden Mähne, die sie auch wirklich nicht versteckt. Sie lebt und studiert in Österreich und gibt dort ein Interview nach dem anderen.
Es geht hier wirklich um den Schutz von Milliarden an Menschenleben, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn sich Österreich auch immer noch weigert, so die Klimaziele umzusetzen, die sie sich auch selbst gesteckt haben. Völkerrechtlich bindende Vereinbarungen werden nicht eingehalten. Das geht nicht. Dagegen muss man sich auch aktiv zur Wehr setzen. Das heißt halt auch friedlicher ziviler Widerstand.
Also Anja Windel kann auch sprechen. Wie wirkt sie auf euch?
Also ich muss sagen, ich habe grundsätzlich immer so eine Solidarität mit jungen Frauen. Ich würde es jetzt unangenehm finden von mir, wenn ich jetzt anfangen würde, so junge Frauen zu bashen, die in der Öffentlichkeit sichtbar sind und die sowieso schon jeden Tag sexistisch beleidigt werden, aufs Härteste in den sozialen Medien. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich finde es gut, dass diese Klimabewegung jetzt ein Gesicht hat und dass sie eben ihr attraktives Aussehen dazu nutzt, Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken.
Mhm. Also man kann ja sagen, dass sie das Gesicht auch deshalb hat, weil es von außen zugeschrieben wird mit genau diesen sexistischen Blicken vom Boulevard. Der Begriff der Klima-Shakira kommt ja von da und da steckt ja auch so eine, wie ich finde, Verlogenheit medial drin. Auf der einen Seite will man sich nicht ernsthaft damit befassen, aber die schöne Oberfläche, da kann man dann schon irgendwie denken, soll man nicht heute Abend noch einen trinken gehen, ha 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 ha. Und was sie auch irgendwie ja berichtet hat, wie dann irgendwie Polizisten das dann irgendwie so eben wegen ihrer Bekanntheit und dann irgendwie das Aussehen da kommentiert wird. Mhm. Und das ist natürlich ein vollkommen... Genau, es ist eine ganz schwierige Frage, also die dahinter steckt. Hilft das jetzt was? Weil ich habe die letzte Generation bislang so wahrgenommen, dass es extrem nicht um Personalisierung geht, dass sie es auch vermieden haben, auch die Erfahrung gemacht, wenn man da als Presse anfragt, dann antwortet halt jemand aus dem sowieso ja irgendwie sehr lose und überhaupt nicht hierarchisch organisierten Presseteam. Das heißt, man weiß das auch nicht. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt gut, weil Medien das einerseits brauchen und wollen, wie man an so einer Ausprägung des Begriffs sieht? Oder ist es nicht gerade besser, dass es praktisch nicht zu personalisieren, weil man damit irgendwie stärker an seinen Inhalten dranbleibt?
Also da scheint es ja auch keine verbindlichen Richtlinien zu geben, denn sonst würde sie ja vermutlich eben nicht dann sie als Person immer wieder auftreten, zumindest in Österreich. Vielleicht ist auch die Kontrolle da in Österreich nicht so groß. Jedenfalls, sie studiert ja dort als Deutsche. Da gab es auch diese ja doch irgendwie witzige Geschichte, dass sie ausgewiesen werden sollte wegen ihrer fortgesetzten Straftaten und sie dann gesagt hat, nein, heiratet sie eben einen Österreicher, damit sie dort bleiben kann im Land. Land. Also sie, ja, ich würde sagen schon, dass sie auch mit den Medien da spielt. Die Frage ist, wie lange sie halt die Kontrolle darüber behalten kann oder ob sie ihr dann möglicherweise entgleitet.
Das ist natürlich schwierig vorherzusagen. Gleichzeitig muss man sagen, also wie Matthias schon ganz richtig angemerkt hat, sowas wird ja von außen zugeschrieben. Ne? Sie hat ja nicht unbedingt diese Rolle aktiv gesucht und beansprucht, aber sie hat sie nun mal und sie hat die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist es eben so ein Punkt, wo ich glaube, dass man es als junge Frau einfach gar nicht richtig machen kann, weil Greta Thunberg ist immer betont uneitel aufgetreten. Und sagen wir mal ehrlich, das hat ihr auch nichts genutzt. Sie musste trotzdem mit sexistischen Beleidigungen zurechtkommen und Leute haben trotzdem nicht auf ihr Anliegen gehört, sondern wieder über ihr Aussehen geredet. Mhm.
Daran sieht man ja auch, dass es ein Grundproblem gibt, glaube ich, überhaupt diese Inhalte wahrzunehmen, weil es gerade mit Blick auf, es gibt auch einen tollen Text von Wiglaf Droste von vor 25 Jahren, wo es darum geht, dass quasi Kommunisten in Deutschland nicht 3,50 Euro in der Tasche haben dürfen, weil man praktisch ein Bild hat, wenn man sich für politische Sachen so engagiert, dann darf man irgendwie sich nicht schminken.
Das ist die moralische Fallhöhe, ne?
Ja, aber das ist so eine komische Setzung. Warum denn eigentlich? Und damit, wenn man genau hinguckt in dieser Konstruktion praktisch, dass es dann wiederum jemanden gibt, der, also ich glaube, man kann schon auch diese Inhalte vertreiben und trotzdem irgendwie sein Leben so leben, wie man will. Ich meine, auch dieser, das ist ja auch das Schlimme an dem Reden über so eine Frau wie Anja Windel, dass man dann irgendwie, wo man denkt, mal auf die Uhr gucken, irgendwie, falls man 2023 es vielleicht geschafft haben könnte, als irgendwie männerdominierte Medien dann nicht mehr darüber zu reden, wie die Frau jetzt aussehen soll, die uns diesen Protest, also damit wird ja immer nicht über den Protest und die Inhalte geredet, sondern immer darüber, wie man sich diesen Protest vorstellt.
Ja, das ist auch ein ganz guter Punkt, um jetzt überzuleiten auf so eine Stilkritik von Anja Windel, weil natürlich Boulevardname Klima Shakira spielt ja auf ihre blonde Mähne an und sie hat wirklich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sängerin, aber sie hat auch einen ziemlich, finde ich, ganz guten Style. Sie trägt sehr gerne Cowboystiefel, sie hat auch so eine Wildleder-Fransenjacke, die sie trägt, also passt auch ganz gut zu den Themen, die wir später noch behandeln werden, so ein bisschen so Cowboy Grauchschuh-mäßig. Und da habe ich nämlich auch gelesen auf TikTok, dass Leute das kritisiert haben und gesagt haben, wieso trägt sie denn Leder? Sie setzt sich doch fürs Klima ein. Wo ich mir auch denke, naja, warum denn nicht? Also A, sind das offensichtlich Vintage-Teile und zweitens ist sie ja Klimaaktivistin, nicht Tierschutzaktivistin. Da muss man ja auch mal bei seiner Kernkompetenz bleiben.
Mhm. Aber würdet ihr wirklich unterschreiben, dass man da ja auch moralisch über jeden Zweifel erhaben ist, dass man im Grunde genommen Mensch sein kann, wie der andere auch, Leder tragen, reisen, weiß ich was, und dann aber eben Klimaaktivist sein kann?
Naja, ich finde diese Diskussion tatsächlich absurd, weil das hängt natürlich auch vielleicht mit kollektiven Bildern zusammen, die wir im Kopf haben, dass wir uns zum Beispiel irgendwie Leute, die jetzt Natur schützen wollen, noch immer noch hängen praktisch die Bilder aus den 70er, 80er Jahren von irgendwelchen Grünen in Latzhosen da, die natürlich für so ein urbanes, styleaffines Publikum damals der größte Graus waren, was ich aber auch irgendwie uninteressant finde, weil letztendlich ist ja Mode das oder der Style das, wo man sich irgendwie fühlen muss. Und wenn sie sich so fühlt, dann ist es, also das ist, glaube ich, auch ein Problem, damit klarzukommen. Und dann würde ich sagen, also wenn man über diese, quasi, wenn man daraus ein moralisches Problem diskutieren will, dann finde ich es immer viel krasser, dass sowas wie die CDU das christlich im Parteinamen stehen hat, aber irgendwie nichts dafür tut, dass den Ärmsten gegeben und denen alle gespeist werden. Also das ist ja, geht ja so durch, dass man das hat. Also ich finde diesen Punkt egal, weil ich glaube, man muss jetzt als, auch mal ganz spitz gesagt, man kann auch, was der Droste damals schrieb, man kann als Kommunist auch irgendwie durchaus einen guten Style haben.
Ja, die Frage ist aber schon, ob die sozusagen die Haltung dadurch in Frage gestellt wird. Und wir sind ja nun mal alles total visuelle Säugetiere. Wir springen auf was an, was wir sehen. Und Anja Windel, wie du beschrieben hast, Diana, macht was aus ihrem Aussehen. Sie könnte ja auch sich die Locken wegbinden, ja, aber das tut sie eben nicht. Sie will selbstbewusst auftreten, kann man auch total nachvollziehen. Mir ist noch als Beispiel wirklich eine sehr prominente Frau eingefallen, Sarah Wagenknecht, die auch vor 10, 15 Jahren auch für die Inszenierung ihrer Hochzeit etc. kritisiert wurde, weil das alles so ein sehr stylisches, schickes, teures, bürgerliches Ambiente gezeigt hat und das sich mit ihren sozialistischen Idealen irgendwie vermeintlich nicht verträgt.
Da kommen dann beide Themen zusammen. Das Problem ist halt, man muss ja zwangsläufig irgendwas anziehen und das ist nun mal ein Unterschied der Damenmode zur Herrenmode, dass die nicht neutral sein kann. So, Herren können halt theoretisch irgendwas anziehen, was keine Aussage über sie als Person macht und diese Möglichkeit haben Frauen nicht. Punkt. Und das ist schon mal ungleich. Ich muss sagen, ich mag ihren Look, der kommuniziert Naturverbundenheit durchaus auf eine zeitgemäße Art. Sie hat halt keine Trekking-Sandalen und eine Funktionsjacke an.
Mhm.
Bei Sarah Wagenknecht ist vielleicht noch interessant, weil ich finde, da kann man eigentlich auch gut sehen, wie sie eigentlich bis heute oder wie sie die Rolle, die sie heute hat, wo ich sagen würde, sie ist vielleicht viel weniger Politikerin in dem Sinne, dass man irgendwie Arbeit macht, dass man Gesetze voranbringt, dass man sich wirklich überlegt, wie sie was ändert, als quasi eine Influencerin, avant la lettre. Also die hat praktisch zu Analogzeiten schon irgendwie so ein Influencerinnentum ausgeprägt, von dem wir damals gar keinen Begriff hatten. Und das hat natürlich ganz viel mit dieser ikonischen Frisur zu tun, was damals immer so mit Rosa Luxemburg verbunden wurde. Das war ihr Gang in diese Öffentlichkeit. Und das Lustige ist, dass ich jetzt vor kurzem mich nochmal mit Peter Hacks beschäftigt habe. Das ist so ein vergessener, aber großer und irgendwie auch interessanter Dichter, weil der nämlich auch Kommunist war und sehr luxuriös von seinen gut laufenden Stücken gelebt hat irgendwie. Also eine sehr interessante Figur. Und mit dem hat Wagenknecht so ab 89 ziemlich jung Kontakt gehabt, besucht, hat die irgendwie gefördert und so weiter. Und dann gibt es irgendwie schon Mitte der 90er Jahre in den Gesprächen von Peter Hacks mit so einem Freund die Enttäuschung über den Weg von Sarah Wagenknecht, dass sie nämlich nicht praktisch den Kommunismus zurückbringt, was Hacks sich gewünscht hätte, sondern dass sie nur ins Fernsehen will. Was ja auch irgendwie zeigt, dass diese Strategie von ihr, wirklich ein herstellbares, lesbares Icon zu produzieren, dazu geführt hat, dass sie genau immer wieder da sitzen kann.
Ja, insofern dadurch natürlich schon auch der, also der Zweck, das rechtfertigt, ne, dass man eben zu einer Ikone wird, zu einem Star wird und mal sehen, ob Anja Winde auf dem Weg dazu ist. So muss man sagen, andere, die schon Stars sind wiederum, die können sich ja auch der, ja, wie man es auch betrachten will, guten Sache anschließen. Mir fällt als Beispiel für Klimaschützer-Stars Arnold Schwarzenegger ein. Er hat gerade ein Interview auch im Fernsehen gegeben, wo er mit den Klimaklebern auf der Straße sympathisiert. Hör mir rein.
These are very passionate people. These are people that mean well. They're maybe not going about it in a way that we would like them to go about it. But the bottom line is people worldwide are angry about government because they just have excuses after excuses why they cannot get it done. So people are angry. They say, what can I do? So they go and just do anything because they're angry and they're frustrated.
Also Arnie sagt im Grunde, leidenschaftliche Menschen sind das. Sie machen es eben auf ihre Art, weil sie halt sauer sind über ihre Regierungen, frustriert und sauer, dass es ihrer Meinung nach eben nicht vorangeht mit dem Klimaschutz. Verständnis vom Terminator. Wird dieser Popstar-Faktor möglicherweise entscheidend sein für die Akzeptanz der auch radikaleren Klimabewegungen?
Also ich würde es mir wünschen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige militante Verfechter des Verbrennungsmotors auf Arnie hören würden. Ich muss sagen, ich liebe seinen Akzent und in gewisser Weise paraphrasiert er ja Audre Lorde, die gesagt hat, the master's tools will never dismantle the master's house. Also anders ausgedrückt, die Protestinstrumente, die das System einem zugesteht, sind nicht dazu geeignet, das System zu stürzen.
Ich meine, bei ihm ist auch interessant, wenn wir jetzt gerade über so Bilder gesprochen haben und das Bild von Anja Windel, natürlich gibt es ein totales Gefälle. Sie ist praktisch jetzt dadurch, dass sie eben so zuschreibbar ist, irgendwie zu einer Bekanntheit geworden. Er ist der Star, kann man auch sagen, er hat Kontrolle über sein Image. Er ist natürlich auch ein Mann, das heißt, so wie er sich da hinsetzt, es gab ja auch öfter mal so Videos, wo er mit seinen Eseln da am Tisch sitzt und frühstückt. Wenn man sich vorstellt, das würde eine gleichaltrige Frau machen, würden bestimmt alle denken, Verlotterung, Verdrehung, was weiß ich. Also das sind diese Zuschreibungen dann, während bei Arnold Schwarzenegger das halt alles durchgeht und wir denken, es ist lässig. Und es passt ja auch wiederum, und das meine ich mit dem, dass er über sein Image Kontrolle hat, dass er seine ganzen Filmfiguren, diese Menschmaschinen, die irgendwas aufräumen, kaputt machen, retten oder sowas, diese Walze quasi, die kann jetzt auch irgendwie so einen Protest gut anschieben oder kann sagen, ich kann mich damit verbinden. Und natürlich ist es wichtig für die Anliegen und für die Inhalte, wenn es solche Leute gibt mit dieser Reichweite, die auch vor allen Dingen anders ernst genommen werden.
Absolut. Und vielleicht noch ganz zum Schluss habe ich noch ein kleines Gegenbeispiel, wo ich das Gefühl habe, dass ein Star leider offensichtlich die Bedeutung dieses ganzen Themas nicht erkannt hat. Penelope Cruz heute bei Instagram, dachte ich, mich trifft der Schlag. Sie macht Werbung für Emirates. Etwas unbeholfen auch dieser Post und dann also für die Airline und darunter dann, ich weiß nicht, 300 Kommentare, die wirklich zu, weiß nicht was, 80-90% sagen, also Penelope, morgen machst du dann vielleicht Werbung für den Klimaschutz, aber insgesamt ist das natürlich total unglaubwürdig. Tja, Diana Weiß, Matthias Dell, danke für den Moment. Wir bleiben hier in der Casual Friday Runde, schauen gleich auf neue Strategien der Modehäuser beim Filmfestival in Cannes.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Zahlreiche jüdische Prominente haben der grünen Politikerin Claudia Roth in einem offenen Brief den Rücken gestärkt. Die Kulturstaatsministerin war in der vergangenen Woche bei einem Grußwort beim jüdischen Musikwettbewerb Eurovision in Frankfurt am Main ausgebuht worden. In dem Schreiben mit dem Titel »Nicht in unserem Namen« hieß es, Claudia Roths politische Biografie künde unmissverständlich vom lebenslangen Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus. Behauptungen, Roth nehme jüdische Sorgen über Antisemitismus im Kulturbetrieb nicht ernst, wolle man deutlich widersprechen. Zu den 50 Unterzeichnern zählen etwa Daniel Barenboim, Igor Levit, Meron Mendel, Eva Menasse, Michael Naumann und Susan Neyman. Gegen Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters hat die Berliner Polizei nach einem Konzert Ermittlungen wegen Verdachts auf Volksverhetzung eingeleitet. Das sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Der 79-Jährige hatte bei seinem Auftritt in der vergangenen Woche einen langen schwarzen Ledermantel und eine rote Armbinde getragen. Kleidung, die dem Sprecher zufolge der eines SS-Offiziers ähnelt. Nach Abschluss der Ermittlungen entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob eine Straftat besteht. Waters war bereits zuvor dafür kritisiert worden, antisemitische und Holocaust-relativierende Bilder gezeigt zu haben. Der Künstler hatte das stets bestritten. In Saarbrücken ist das Festival Perspektiv eröffnet worden. Es ist die 45. Ausgabe des Festivals für deutsch-französische Bühnenkunst, das vor allem zeitgenössische Schauspiel, Tanz und modernen Zirkus zeigt. Zugleich ist es die letzte Ausgabe unter der Leitung von Sylvie Amar, Barbara Grech.
17 Jahre lang hat die Französin, die auch Direktorin der Oper von Schloss Versailles ist, die Perspektiv geleitet. Als sie dieses Amt übernommen hatte, lag das Festival am Boden. Ein trockenes Programm, kaum Zuschauer. Mit einer publikumswirksamen Mischung aus Nouveau Cirque, also zeitgenössischem französischen Zirkus, Tanz, aber auch ungewöhnlichen Theaterproduktionen, führte Amar die Perspektiv wieder auf die kulturelle Landkarte, auch jenseits des Saarlandes. Wer die Nachfolge von Amar antritt, ist bislang noch nicht bekannt.
Mehr als 50 Jahre nach dem Kinostart von Romeo und Julia wollen die beiden Hauptdarsteller wegen einer Nacktszene Entschädigung. Ihre Klage gegen die Produktionsfirma ist nun aber abgelehnt worden. Die zuständige Richterin in Los Angeles wies unter anderem den Vorwurf zurück, dass die Nacktszene Kinderpornografie gleichkommen würde. Bei den Dreharbeiten waren die damals minderjährige Olivia Hussey und Leonard Whiting nach eigenen Angaben von Regisseur Franco Zeffirelli zu einer Bettszene gedrängt worden. Dieser hätte ihnen versichert, ihre unbekleideten Körper wären später nicht zu sehen. In dem Film werden die Brüste von Hussey und der Po von Whiting mehrere Sekunden lang gezeigt. Beide wollen den Fall nun vor ein Bundesgericht bringen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hier ist der Kompressor Casual Friday mit unseren Gästen Diana Weiß, Modewissenschaftlerin, und Matthias Dell, Film- und TV-Kritiker. Unser Thema Modestrategien in Cannes hat praktischerweise mit euer beider Spezialgebiet zu tun. Diana, du hast uns auf den neuen Almodovar-Streifen A Strange Way of Life mit Ethan Hawke und Pedro Pascal aufmerksam gemacht. You never loved anyone in your life. Stay there.
Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch.
Zwei schwule Cowboys. Was ist modemäßig die Geschichte dahinter?
Ja, also das Besondere an diesem Film ist, dass er produziert wurde von einer neu gegründeten Produktionsfirma namens Saint Laurent Productions. Und klar, Saint Laurent hieß früher mal Yves Saint Laurent, das Yves wurde dann irgendwann gestrichen. Kennt man natürlich aus der Welt der Luxusmode, ne? Als Modelabel. Und der Kreativchef Anthony Vaccarello hat jetzt diese Produktionsfirma gegründet, hat auch schon angekündigt, dass er mehrere Filme produzieren will mit bekannten Regisseuren David Cronenberg, Jim Jarmusch, also solche durchaus stylischen, ne, Filmregisseure, von denen ist da die Rede, ist jetzt konkret nichts weiter angekündigt, aber dieser Film, A Strange Way of Life, hatte jetzt in Cannes Premiere. Und Saint Laurent tritt als Produzent auf. Vaccarello hat die Kostüme entworfen. Trotzdem ist es kein Produkt-Tie-In, wie man das kennt. Es sind jetzt keine Kollektionsteile von Saint Laurent, die man kaufen kann. Mhm. Und Vaccarello sagt selber dazu, er wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Er liebt Film, Filme inspirieren ihn. Und er hat auch sowas gesagt wie, ja, Film wäre so im Vergleich zur Mode doch so ein ne bodenständigeres Medium. Das ist etwas, was bleibt. Ein Film kann man sich in 20 Jahren noch angucken. Was natürlich auch ein bisschen impliziert, so ein Kleid dann halt nicht mehr. Also ist die Frage, ob er selber ein bisschen gelangweilt ist von seinem eigenen Medium der Mode. Natürlich ist er extrem erfolgreich und hat jetzt die Möglichkeit, ne, andere Projekte durchzuziehen.
Das lässt natürlich wirklich aufhorchen, wenn eben ein Modemogul sozusagen sowas sagt. Ja? Also geht es bei dem Modegeschäft gar nicht mehr primär um Kleidung?
Ja, also es ist auch keine ganz neue Entwicklung. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass so die Luxuslabels den Umsatz ja gar nicht mit Kleidungsstücken tatsächlich generieren, sondern mit dem sogenannten Lizenzgeschäft. Also das ist meistens die erste Berührung, die Leute mit so Luxusbrands haben, ist sich ein Parfum zu kaufen oder vielleicht ein Nagellack. Das sind natürlich Dinge, die sind immer noch teuer im Vergleich zu anderen Produkten. Also so ein Nagellack von Saint Laurent kostet vielleicht 30 Euro und ne, bei Rossmann kostet der nur 3 Euro. Und was ist dann der Mehrwert? Ob der Nagellack selber wirklich besser ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat er eine schönere Verpackung. Und wenn man sich den im KDW kauft, kriegt man noch eine Tüte dazu mit einem Schleifchen drauf, wenn man Glück hat.
Also schlimm wäre es ja, wenn es im Film dann auch nur um die Verpackung geht, oder Matthias?
Naja.
Ja, ich meine, aber das ist ja so ein, ich habe das lustigerweise vor kurzem beim Champagner ist es auch so, dass Moët zum Beispiel ein Produkt ist, was eben genau mit diesen ganzen Sachen, das ist, so sieht Luxus aus, so sieht Status aus irgendwie. Innen drin ist es aber ein immer gleichbleibendes Industrieprodukt, also wo Leute, die gern Wein trinken und gut Wein trinken, das ablehnen, weil es einfach überhaupt nicht schmeckt oder weil es nicht gut ist. Aber es hat halt die Verpackung, es hat diesen Status, es hat eine unglaublich gute Werbekampagne und innen drin funktioniert es halt wie Systemgastronomie von McDonald's, schmeckt überall gleich.
Genau, also Vaccarellos Aufgabe als Chef von Saint Laurent ist es eben, dieses Label Saint Laurent immer weiter mit neuer Bedeutung aufzuladen. Und da ist Film natürlich ein extrem geeignetes Mittel und natürlich ist es auch sehr clever, sich zu denken, man holt die Leute halt dort ab, wo sie sind und die sind halt vielleicht heutzutage eher auf Netflix anzutreffen als in Paris auf der Fashion Week.
Ja, da hat, glaube ich, Balenciaga auch einen indirekten Hit gelandet in dem Simpsons-Folge über Balenciaga, wo Marge Simpson dann einmal in ihrem Leben ein Balenciaga-Kleid anzieht und es sich natürlich überhaupt nicht leisten kann, aber man sich am Ende schon fragt, okay, was ist denn das jetzt eigentlich? Also wird da quer Werbung gemacht? Also ich frage mich natürlich auch, warum so ein Regisseur wie Almodóvar, der nun wirklich Arthouse schlechthin, ja, also wieso macht er sowas? Wieso verkauft er sich da?
Na, ich würde sagen, das ist auch der Gang der Dinge im Ganzen, dass natürlich jemand, der ist ja als Arthouse-Regisseur dann auch gelabelt und bringt ein gewisses Image mit, nämlich genau das, dass es irgendwie kunstvoll ist, dass es nicht Industrie ist und auch, dass es irgendwie queer ist oder er hat ja früh Filme gemacht, über auch schwule Themen und so und Lebenswelten und dann ist halt das Image, was natürlich super dazu passt, weil wenn man sich da jetzt irgend so ein, obwohl die gibt's ja in dem Sinne auch nicht mehr, aber irgendwie jemanden nehmen würde, der so für Industrie Kino steht, dann passt natürlich der ganze Plan nicht, die Idee des Modefilms aufzuladen mit Kunstbrand.
Und Mode und Film, muss man sagen, ist einfach eine Liebesgeschichte von Anfang an. Das passt einfach extrem gut zusammen. Also beides Vehikel des Eskapismus, so Branchen, die einfach so imaginäre Traumwelten erschaffen. Und was ich aber vielleicht sogar noch wichtiger finde, ist, dass Kostüm im Film einfach als erzählerisches Mittel eingesetzt wird. Und deswegen wird Kostüm im Film eigentlich auch immer ernst genommen. Vielleicht ernster als so in der realen Welt die Mode genommen wird manchmal.
Spannend.
Ja, wobei ich da gar nicht sicher wäre jetzt, was so Kostümbildnerinnen dazu sagen würden, weil das ja innerhalb der Gewerke, glaube ich, dann so ist, dass die eher so jetzt nicht bei Drehbuchregie und vielleicht auch noch hinter Szenenbild stehen. Deswegen, genau, es ist natürlich extrem wichtig, weil es sichtbar ist und weil es da sein muss und weil es auch nicht leugnenbar ist, aber ich glaube, so in der Wertschätzung müsste man mal rausfinden, wie das ist.
Also diese Liebesgeschichte, das kann man nur unterschreiben, ich meine, es ist völlig klar, es gab schon immer eigentlich, wenn in Filmen ikonische Kleidung, die dann hinterher sich irgendwie etabliert hat. Also mir fällt nur ganz, ganz einfacher Vergleich natürlich, aber Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn ein, das kleine Schwarze, ne? Also das ist ja wirklich, das kennt jeder. Wahrscheinlich gab es noch unzählige andere Beispiele.
Ja. Ich glaube, da könnten wir noch viel weiterreden.
Ich glaube, da können wir gar nicht mehr aufhören, wenn wir da anfangen. So aus unserer gemeinsamen Jugend vielleicht ja eben die Filme Reservoir Dogs oder Pulp Fiction, die eben dazu geführt haben, dass dann junge Männer auf einmal im Anzug in die Bar gegangen sind und nicht mehr in Jeans wie vorher.
War das nicht schon nach Blues Brothers so?
Ja, das kann aber es gibt ja so Wellen, die wiederkommen. Also ich meine, aber anderes Beispiel aus der Zeit, Ende 90er Jahre, Nuller Jahre, Sex in the City, wo ja irgendwie die Serie praktisch synonym geworden ist mit den High Heels von Manolo Blahnik und
Jimmy Choo.
Genau, und auch die Handtaschen von Fendi, die da irgendwie neu waren. Und das ist ja auch interessant, weil das noch ein bisschen anders ist, wenn die Geschichte stimmt, die da, glaube ich, erzählt wird, dass nämlich Sarah Jessica Parker in der Boutique der Stylistin und Fashion-Designerin Patricia Field gerne eingekauft hat und dass die dadurch dann dazu geholt wurde, die Kostüme zu machen, auch selber Sachen zu schneiden und damit eigentlich praktisch eine Frau, die selber Mode herstellt, fürs Kostümbild verantwortlich war und damit auch eben diesen wirklich prägenden Einfluss von Sex in the City auf die Zeit hatte.
Also Filmstars oder Fernsehstars, das ist natürlich wirklich offenbar die große Bank für die Konzerne. Vielleicht noch, Diana Weiß, du hast erzählt, dass eigentlich der rote Teppich zum Beispiel in Cannes im Prinzip jetzt auch schon die Fashion Weeks ersetzt.
Ja, ist so ein bisschen die Fashion Week der Herzen. Also es ist vielleicht auch so ein Trend, wenn Vaccarello sagt, ach, Mode langweilt ihn so ein bisschen und Mode hat ja auch ein bisschen schlechtes Image und jetzt gab es diese ganzen Skandale und so. Und es gibt schon so eine Tendenz, sich selber irgendwie davon absetzen zu wollen und Film hat dann irgendwie ein solideres Image und es gibt halt auch den Trend, dass Brands jetzt ihre Kollektionen in Cannes präsentieren, sogar wenn die eigentlich gar nichts mit irgendwelchen Filmen zu tun haben.
Mhm. Praktische Kulisse, ja. Mhm. Aktuelles Beispiel, Dua Lipa, ne?
Genau, Dua Lipa hat jetzt so eine Collab gemacht mit Versace. Dua Lipa hat jetzt meines Wissens nichts direkt mit Film zu tun oder mit irgendeinem
noch
Film,
nicht.
Der in Cannes gezeigt wird. Genau, noch nicht. Es sind halt eigentlich so, so Pailletten, Glitzerkleider. Sie tritt dann eben zusammen auf mit Donatella Versace und sie nutzen einfach diese Kulisse für sich und haben dann auch sozusagen die Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit auf die Kleidung zu lenken, weil es eben nicht die Fashion Week ist, wo an allen anderen Ecken eben auch neue Kollektionen präsentiert werden. Und neu daran ist vielleicht auch noch, dass es eine sogenannte See Now, Buy Now Kollektion ist. Also bei der Fashion Week werden ja üblicherweise Sachen gezeigt, die man dann bestellen kann und dann muss man ein Jahr oder zwei Jahre warten, bis die dann in den Läden hängen. Und die Sachen sind eben schon fertig, die wurden jetzt in Cannes gezeigt und man kann sofort online gehen und sich die bestellen.
Wunderbar, eine Win-Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Ja, ihr habt also wunderbar wieder was gelernt. Ihr habt noch ein schönes Thema mitgebracht für unseren Casual Friday, einen Podcast über einen kriminellen Polizisten. Matthias, du hast den Podcast-Hit Luby als Thema mitgebracht. Das ist die Geschichte eines kriminellen Polizisten. Nicht mehr ganz neu, aber populär.
Das ist Luby. Ein Polizist stürzt ab.
Eine Podcast-Serie von WDR und Studio Bummens. Horst Nino erzählt da die Geschichte von Berliner Polizisten Rolf L., den alle nur Luby nennen und der ein erfolgreicher Drogenfahnder ist, aber dann ja doch selbst drogenabhängig und kriminell wird.
Kapitel 3 von 5. Du schuldest mir Geld.
Also, was interessiert dich an diesem Fall?
Na, interessant ist halt, warum das so gern gehört wird, weil es ja immer 3 Wochen alt, wie gesagt, aber in den Charts. Und ich fand interessant Polizeidarstellung, weil der ermöglicht halt mit dieser Geschichte, er ist eigentlich Drogenfahnder im Görlitzer Park und freut sich auch, dass er das macht irgendwie und wechselt dann praktisch die Seite, weil er selber drogensüchtig ist und irgendwie mit Leuten in Kontakt kommt und auch kein richtiges Problem damit hat, eben Autos verschwinden zu lassen und wird dann zum Fahrer für so einen Autoschieber Konglomerat. Und im Prinzip ist ja das, was die Faszination da ist. Da ist jemand, der eigentlich auf der Seite des Rechts stehen müsste und der aber gleichzeitig auch der Täter ist. Also das, was praktisch schon Krimi in einer Person. Und das hat, glaube ich, viel mit der Faszination zu tun. Mhm. Und was man auch der Musik so ein bisschen gehört hat, dass es irgendwie auch was Lockeres ein bisschen hat und natürlich ein bisschen traurig, aber irgendwie auch was Leichtes. Und wenn man ihn dann so reden hört, hat er schon irgendwie so was Berliner Schnauziges oder irgendwie etwas, was man erstmal so schnackermäßig auch sympathisch finden kann. Wir können ja mal kurz reinhören, wie er dann so erzählt.
Um zu wissen, wie die andere Seite arbeitet, muss man immer so ein kleines bisschen Wissen auch von der Seite haben. Also wenn man wissen will, ob die Scheiße stinkt, dann muss man drin rühren. Und das habe ich da zu tief gemacht. Also da war ich zu tiefgründig und habe zu tief in die Scheiße gerochen, auf gut Deutsch.
Auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht so anhört, was Luby da sagt, das ist keine Antwort auf meine Frage. Luby weicht aus und nennt mir stattdessen ein halbes Dutzend Gründe, warum er ja eigentlich raus wollte, aber dann doch nicht konnte. Und ehrlich gesagt, ich glaube ihm das zum Teil auch.
Genau, und gleich, also er ist ein unzuverlässiger Erzähler und der Host Nino Seidel versucht das auch mal wieder zu markieren, hat auch Sachen recherchiert, bei Leuten nachgefragt. Trotzdem bleibt es so ein bisschen unbefriedigend, weil man eigentlich vor allen Dingen seine Geschichte hat und ich am Ende auch das Gefühl habe, man kann ihm eigentlich nicht so richtig glauben, weil er halt auch gewisse Sachen weggelassen hat, wie zum Beispiel, dass er, als er da noch also die Autoschiebereien mitgemacht hat, noch im Polizeicomputer Sachen abgefragt hat für Leute, die halt wissen wollten, ob sie irgendwie beobachtet werden, gegen sie was vorliegt und so weiter. Mhm. Das heißt, er hat eine höhere kriminelle Energie da an den Tag gelegt, als er im Gespräch zeigt.
Also die Frage natürlich einmal, genau, wie geht man mit so einem Stoff um, ne? Und identifiziert man sich nicht am Ende dann auch mit der Hauptfigur? Diana, du hast auch reingehört. Für dich war der aber nicht so sympathisch, oder?
Ja, also ich fand es interessant, dass er so als eindeutig sympathisch gesetzt wurde. Das ist auch ein bisschen die Prämisse von diesem ganzen Podcast, hatte ich das Gefühl. Und der Host sagt es auch so, naja, obwohl er ein Krimineller ist, ist er ja aber doch so sympathisch. Und natürlich hat er so dieses Bodenständige und dieses Direkte und so bisschen Berlinernde und so, was dann vielleicht sympathisch wirkt. Aber was er sagt, finde ich durchaus gar nicht immer so sympathisch. Zum Beispiel erzählt er ja von seiner Zeit als Drogenfahnder, also im Görlitzer Park. Und er war sehr erfolgreich, weil er eben pro Tag mehrere Leute verhaftet hat. Er gibt auch eigentlich so ein bisschen damit an, nee, nicht ein bisschen, er gibt eigentlich sehr, sehr viel damit an in der ersten Folge, wie erfolgreich er war, wie viele Leute er verhaftet hat. Und er findet es so richtig geil, diese Leute zu verhaften. Er sagt, er ist auch immer extra zur Verhaftung gekommen und er hat sich auch immer so verkleidet und dann sich das Vertrauen erschlichen. Er sagt an einer Stelle, teilweise hat er mit Leuten zusammen gegessen und hat die 10 Minuten später verhaftet. Und einfach dieser Ausdruck des absoluten Unglaubens auf deren Gesicht, das fand er irgendwie toll.
Das ist ein guter Punkt, weil das nämlich eigentlich zeigt, wie so Polizei erzählt wird. Die ist automatisch, logischerweise, gesetzt als quasi sympathietragend und so weiter. Mhm. Und deswegen hinterfragt man das dann im ersten Moment vielleicht gar nicht so sehr. Und ich kann auch verstehen, wiederum medial gedacht, warum der Nino Seidel, obwohl der eigentlich zu diesem ganzen Komplex von Autoschieberei da recherchiert hatte, dann denkt, diese Figur könnte irgendwie interessant sein, weil irgendwas ist halt so Leute reden nicht so oft irgendwie, auch nicht, wenn sie einen
Prozess haben. Also hat er nicht genug Distanz dann, einer Meinung nach, oder?
Ja, ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen so, dass er eben weiß, das ist jetzt ein guter Erzähler und das funktioniert ja auch auf eine gewisse Weise so. Und mein Punkt wäre nur, wenn man genauer hinguckt, dann verschwinden halt hinter solchen Polizeigeschichten die eigentlich schwerer erzählbareren Polizeigeschichten, nämlich die zum Beispiel Polizeigewalt. Da gab es ja vor kurzem auch die Studie der Frankfurter Universität, wo dann irgendwie klar ist, wie schwer das zu beziffern ist. Und ich würde sagen, es ist auch deshalb schwer zu beziffern, weil die Geschichten, die uns umgeben, dann eher solche sind von so einem Lubi irgendwie, der halt in seiner Sympathie nicht so richtig hinterfragt wird. Oder eben jetzt aktuelles Beispiel, der Tatort vom Pfingstmontag, wo es dann auch darum geht, dass man irgendwie innerhalb der Polizei, Wien ist da der Schauplatz, dass es dann zwei Leute gibt, die irgendwie gegen das Prozedere arbeiten, die also innerhalb des Apparates sind, eigentlich sich ans Prozedere halten müssten und dadurch aber irgendwie abweichen. Und das macht natürlich in dem Film so ein Rebellentum aus, wo man mit denen sympathisieren will. Ich verstehe total, warum man das macht, weil das sind filmische Logiken. Man will ja nicht irgendwie Paragraphenreiterinnen beim Ausfüllen von Formularen.
Das wäre langweilig, ja.
Genau, eben, genau. Aber das Interessante ist halt, was dahinter verschwindet, ist, dass das Rebellische wirkt so rebellisch oder irgendwie unangepasst, aber das, was eigentlich das Unangepasste, nämlich das nicht sich ans Prozedere haltende, wie sowas wie Polizeigewalt, dafür gibt es dann eben gar keine Geschichten so richtig.
Ist dieser Fall eben vielleicht auch deshalb so interessant, weil es eben ein realer Fall ist und man sich eigentlich bestärkt oder bestätigt fühlen kann, dass diese Figuren in Tatort und anderen Krimis ja eben dann doch nicht nur fiktiv sind, sondern in der Realität es sie auch gibt? Habe ich mich gefragt.
Das ja, wobei dann auf dieser Ebene ist ja dieser Podcast auch total unbefriedigend, weil man auch merkt, wie unspannend und wie dämlich das ist. Das ist ja auch so eine Sache beim Krimi-Gucken, dass man immer davon ausgeht, auch drauf geeicht ist, das perfekte Verbrechen wird da begangen und dann gibt es einen Hinweis hinten an der Wand, den die Polizei mit zusammenzählen kann, um zur Lösung zu kommen. Während dieser Lubi also viermal wird ihm ein Auto, verschwindet ein Auto, was er eigentlich betreuen soll, wo man denken würde, nach dem ersten Mal wäre in jedem Krimi jemand alarmiert gewesen, dass jetzt hier irgendwas schiefläuft. Also kriminalistisch gesehen, wenn sich das ein Drehbuchmensch ausgedacht hätte, hätten, glaube ich, viele gesagt, das ist aber nicht realistisch. Oder?
Also ich muss sagen, mich hat das gar nicht so überrascht. Ich gehe davon aus, dass Polizisten kriminell sind, genauso wie ich davon ausgehe, dass Feuerwehrmänner selber Häuser anzünden.
Ja, da gibt es manchmal Fälle, aber ich würde mal sagen, in der Mehrheit kann man das natürlich nicht bestätigen. Ja, das wäre ja wirklich ein bitteres Bild, oder?
Na, interessant ist, glaube ich, schon was ich interessant fand, wenn man so das Milieu beschrieben wird und wenn man sich auch überlegt, also ich meine, Ärzte haben mit Patienten zu tun irgendwie so, Journalismus hat irgendwie mit auch Leuten zu tun, wo er kritisch sich verhält oder sowas und wäre es, dass das Umfeld von Polizisten und dass es dann so Überschneidungen gibt, sage ich mal. Das ist zumindest etwas, was mir beim Hören, auch durch seine Beschreibung, in was für ein Milieu er lebt, dann selber so ein Autotuner ist und dann plötzlich ist der Weg zum Auto verschieben gar nicht so weit. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt.
Na, vielleicht kommt es ja auch durch die Medienbilder. Also Matthias, du hast ja dazu geforscht, also weil Polizisten werden auch immer so als gebrochene Figuren präsentiert.
Ja, aber entweder sind sie selber gebrochen oder sie werden gebrochen durch die Institution, ne? Also das sind
ja,
so die
genau,
beiden Punkte.
Entweder sie sind schon traumatisiert und werden deshalb Polizist oder halt Bore-out durch die Institution.
Genau, aber das ist ja das Interessante. Das ist natürlich klar, warum es den Bruch gibt. Das ist irgendwie besser für die Heldengeschichte. Ich habe mich gefragt, ob nicht mein Tatort oder irgendwie so ein Krimi es versuchen könnte, wirklich so eine Büroklammer da zu haben und einfach mit so einer Büroklammer von mir, es gibt dann noch einen Kollegen, der davon genervt ist oder so, aber mit so einer Büroklammer eigentlich wirklich so Polizeiarbeit, auch dieser Sprech und so weiter, ob das nicht auch was Komisches haben kann und ob man damit nicht auch irgendwo hinkommt, wenn man mal versucht, sowas zu erzählen.
Ja, also noch eine Leerstelle. Der erfolgreiche Podcast Lubi und Gedanken dazu von Matthias Dell und Diana Weiß. Spätestens jetzt dürften sich noch mehr Menschen in diese Geschichte reinhören, vermute ich jedenfalls. Wir sind am Ende des Casual Friday im Kompressor. Sehr schön, dass ihr beide da wart. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Bitte sehr.